Hallo.
Frauenlesben-Info. Und hier ist wieder das Frauenlesben-Info für die nächste halbe Stunde. Dazu herzlich willkommen und guten Abend. Und wir steigen direkt ein in unser Thema.
In unserer heutigen Sendung möchten wir euch gerne die Krampfader vorstellen. Die Krampfader ist eine inzwischen überregionale Frauenlesben-Zeitschrift. Bis Anfang diesen Jahres war es die Kasseler Frauenlesben-Zeitschrift, also eher eine regionale Zeitschrift. Das hat sich aber in den letzten Jahren so verändert, dass sie sich entschieden haben, jetzt tatsächlich das Ganze überregional zu gestalten. Wie es dazu kam, dazu nachher weiter im Interview. Die Krampfader ist eine der letzten noch in hier der Bundesrepublik erhältlichen Frauen-Lesben-Zeitschriften, die eher aus einem linken, feministisch-autonomen Spektrum kommt. Wir haben ein Interview gemacht mit einer von den Frauen, die die Krampfader schon seit langem mitmacht. Wir haben für euch dann noch ein bisschen inhaltlich geguckt, was interessant sein könnte für euch auch und wollen so ein bisschen Rundumblick machen, was die Krampfader so angeht. Bei dem Interview haben wir mit Irmis ein Interview aus Kassel gemacht und da ging es als erstes erstmal um die Geschichte von der Krampfader.
Angefangen hat es ganz klar damit, dass es eine sehr, sehr starke Frauenlesbenbewegung in Kassel gegeben hat und dass wir das Gefühl hatten, wie wir strukturiert waren, gibt es eine gute Verbindung von autonomen Frauenlesben und den Frauen, die in den Projekten arbeiten, und hatten aber das Gefühl, dass das anfängt, sich so aufeinander zu beziehen. Wir wollten das gerne aufmachen. Wir wollten gerne die Diskussion, die innerhalb der Projekte und innerhalb so einer autonomen Szene geführt werden, nochmal mit anderen Frauen auch diskutieren und auch anderen Frauenlesben zugänglich machen. Und wir hatten halt zu der Zeit, das war die Zeit vor den freien Radios, haben wir halt gedacht, es ist ein schriftliches Medium. Also wir wollten gerne zum Teil Geschichte dokumentieren, weil Mitte der 80er war es auch so, dass wir noch am Recherchieren waren von Geschichte, also Anfang des Jahrhunderts, uns Gefühl hatten, das ist auch gut, nochmal was niederzuschreiben und zu dokumentieren und auch Diskussionsprozesse sichtbar zu machen, dass sie nicht nur in den Projekten bleiben. Und uns war es damals auch wirklich wichtig, dass auch Frauen, die erstmal sich nicht direkt in die Projekte reinbegeben, eine Möglichkeit haben, damit zu reden, weil wir auch das Gefühl hatten, das sind Themen, die sie auch betreffen oder wo sie auch was zu sagen haben.
Wie würdest du denn vielleicht einfach nochmal zusammenfassend sagen, wo ihr euch hier in der politischen Szene verorten würdet oder wie ihr euer Selbstverständnis darstellen würdet?
Also wir stellen es ja über die Krampfader dar, das wird daran sichtbar, und wir stellen uns in Frauen-Lesben-Zusammenhang als Zeitung und wollen so, also zum einen dokumentieren, und zum anderen aber auch anregen oder Sachen aufgreifen, die vielleicht noch nicht so diskutiert sind. Und auch nochmal Prozesse innerhalb der Frauen-Lesben-Bewegung ja vielleicht vorantreiben oder initiieren. Und positionieren uns schon in einem Zusammenhang, der gegen patriarchale, sexistische und rassistische Strukturen kämpft.
Ihr habt immer mehr, die auch außerhalb von Kassel interessiert sind an der Zeitung. Arbeiten denn auch andere mit aus anderen Städten?
Ja, das ist ganz toll. Es gab schon sehr lange, also schon seit fast 13 Jahren gab es eine, die von außerhalb mitgearbeitet hat, die dann quasi in der Form mitarbeitet, dass sie zu den Layout-Wochenenden kommt, wenn wir die Zeitung fertigstellen. Wir machen manchmal kompakte Treffen innerhalb des Jahres, wo wir nochmal Sachen besprechen, die anstehen. Und im letzten Dreivierteljahr hat das sich verändert, dass quasi, ich glaube, 4 Frauen aus anderen Städten, 4 oder 5, 4, angefangen haben mitzuarbeiten. Und das ist eine totale Veränderung für die Gruppe. Das ist total spannend. Da sind wir auch am Rumprobieren, wie das gehen kann, wie wir da eigentlich diskutieren können. Und wir sind auch gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Und gleichzeitig hat sich natürlich auch die Situation vor Ort verändert. Also dass Frauenprojekte angefangen haben, anders zu arbeiten. Und dass natürlich auch aufgrund der Veränderung der Finanzierungsvorgaben Projekte geschlossen wurden. Und auch ein Teil von weggebrochen ist von denen, die in der Zeitung berichtet haben. Also die Themen haben sich auch nochmal verändert und die Schwerpunkte. Und es ist auch deutlich geworden, dass die Schwerpunkte, die wir haben, dass es auch Schwerpunkte sind, die auch interessant und spannend sind für Frauen in anderen Städten und zum Teil auch länderübergreifend.
Was mir auffällt in den letzten zwei Jahren, dass die Themen, die internationalen Themen immer größer werden. Wie kam es dahin und wo kommen die Artikel gerade auch die internationalen, wo kommen die her?
Das wundert mich jetzt.
Stimmt das gar nicht?
Ist das weiß ich nicht. Man nimmt es ja selber immer ganz anders wahr. Ich denke, dass ein Teil ist, dass es in Kassel einfach Projekte gibt, die eine Vernetzung haben mit Frauenprojekten in anderen Ländern. Also es gibt direkte Verbindungen und darüber gibt es natürlich auch dann ein Wissen um das, was in den Ländern passiert und auch ein Interesse, das dann auch hier zu veröffentlichen. Also ein Beispiel wäre dafür jetzt das Frauenprojekt, diese Stadt der Frauen im Senegal, wo es eine direkte Verbindung gibt und wo es hier eine Unterstützung gibt und auch eine Zusammenarbeit gab. Dann gibt es noch das Frauenprojekt in Istanbul, Amagi, über die wir berichtet haben und die uns Sachen geschickt haben, wo es eine direkte Verbindung gibt. Und meistens ist das so, dass es, also wie die Artikel dann kommen, ist, dass wir davon wissen, dass es eine Zusammenarbeit gegeben hat und dass das dann öffentlich gemacht wird. Oder aber auch Frauengruppen, die wir nicht kennen, sprechen uns an und fragen uns, ob wir nicht Lust haben, was zu veröffentlichen. Und es geht schon auch darum zu sagen, dass das, was uns betrifft in unseren Kämpfen hier, eine Verbindung hat zu den Kämpfen auch von Frauen in anderen Ländern und dass es uns total wichtig ist, das auch darzustellen und da so ein bisschen auch aufzumachen und vielleicht anzufangen, auch ein bisschen drüber rauszudenken, was für uns wichtig ist.
Wo kann Frau die Krampfader bekommen, wenn sie sie jetzt sofort bestellen wollen würde?
Wenn sie sie sofort bestellen will, die Krampfader, dann gibt es eine E-Mail-Adresse, die ich nicht kann. Das andere ist, sie kann an Frauenbuchladen Aradia schreiben in der Pestalozzi-Straße 9 in 34119 in Kassel und sagen, bitte schickt mir eine zu und dann passiert das.
Das war ein Interview mit Irmes von der Frauenlesbenzeitschrift Krampfader. Und hier möchte ich jetzt die E-Mail-Adresse nachliefern. Die lautet info@krampfader-kassel.de. Nochmal, das ist die info@krampfader-kassel.de.
integrity.
Und damit ihr einen Einblick kriegen könnt in das, was in der Krampfader so geschrieben steht, blättern wir mal die neueste aktuelle Ausgabe auf und lesen euch Auszüge aus der Inhaltsangabe vor.
Da steht als erstes die 25 Jahre Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. in Kassel.
Dann geht es weiter mit einem Artikel: Nosotras Differentes, wir anderen, keine Instrumentalisierung von Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen.
Außerdem gibt es einen Beitrag zum Frauenzentrum in Krakau, Polen.
Auf Seite 16 geht es dann um die Flüchtlingsinitiative Brandenburg, Women's Wing.
Außerdem erfahrt ihr was über den Beginenhof Lieselotte in Tennich.
Und auch von dem Aufstand der Frauen von Carrara in Italien.
Ein Porträt von Gabriela Schweigler, das ist eine Märchenerzählerin.
Und insgesamt findet ihr auf 36 Seiten auch noch weitere interessante Artikel, Notizen, Informationen, Gedichte und so weiter.
Im Folgenden möchten wir euch einzelne Artikel aus der neuesten Ausgabe der Krampfader vorstellen.
Unter dem Titel Ni Una Más geht es um die Frauenmorde von Ciudad Juárez in Mexiko. In der mexikanischen Grenzregion in der Stadt Ciudad Juárez in den USA liegen die Weltmarktfabriken von Nike, Sony, Mitsubishi, Hewlett Packard und andere, in denen über 200.000 Menschen arbeiten, 65% davon sind junge Frauen. In der Millionenstadt Ciudad Juárez also sind in den letzten 10 Jahren zwischen 320 und 370 Frauen ermordet worden. 400 bis 500 sind spurlos verschwunden. Die Behörden ermitteln schleppend und erfolglos, obwohl die Serienmorde unter grauenhaften Umständen begangen wurden. In dem Artikel in der Krampfader zu dem Thema hat Rita Lauro Segato, Anthropologin an der Universität in Brasilia, sich dem Thema der ungeklärten Frauenmorde in Ciudad Juárez aus wissenschaftlicher Perspektive angenähert. Sie stellt die These auf, dass die Frauenmorde ein Mittel der Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen sind. Verantwortlich sind demnach Personen, die vermutlich dem Bereich des Drogenhandels eng verstrickt mit den Polizeibehörden und der High Society angehören. Damit soll zum einen die Loyalität und die Verbrüderung innerhalb dieser Verbindungen, Frau Segato nennt sie Fraternidades, Bruderschaften, zum Ausdruck kommen, als auch nach außen das Territorium, das heißt der Wirkungsbereich, abgegrenzt werden. Soweit in dem Vorspann des Artikels Ni Una Más in der Krampfader auf Seite 6.
In einem weiteren Artikel in der Krampfader geht es um den Aufstand der Frauen von Carrara. Die Marmorberge von Carrara bilden ein wundervolles Panorama und manch eine hat sie auf ihrem Weg nach Süden zu den Thermen, Rom oder anderen Zielen schon gestreift. Aber welche weiß, dass diese Berge zwischen 1943 und 1945 Schauplatz des deutschen Besatzungsterrors und des italienischen Widerstandes, der Resistenza, waren. Ein besonderes Ereignis, darunter der Aufstand der Frauen von Carrara, die mit ihrem Widerstand die Räumung der Stadt verhindert hatten. So viel der Vorspann zu dem Artikel selbst.
Der Aufstand der Frauen war von großer Bedeutung für die Resistenza. Die Räumung der Stadt verhindert zu haben, bedeutete letztendlich, dem bewaffneten Widerstand gegen die Besatzer bis zur endgültigen Befreiung ermöglicht zu haben. In dieser Gegend verlief auch die sogenannte Gotenlinie, die letzte Verteidigungslinie, die die Wehrmacht auf ihrem Rückzug errichtet hatte. Für die dort lebende Bevölkerung hatte dies brutale Repression zur Folge. Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurden verschleppt, Einwohner, Einwohnerinnen ganzer Ortschaften vertrieben und diese dann zerstört. Jüdinnen, Juden und Antifaschistinnen und Antifaschisten wurden in Konzentrationslager deportiert und dort ermordet. Massaker an der Zivilbevölkerung wurde verübt und die im Juli 1944 angeordnete Räumung Carraras stellte einen weiteren Versuch dar, die in den Bergen kämpfenden Partisaneneinheiten von der Unterstützung der Bevölkerung abzuschneiden. Ohne deren Rückhalt in Form von Lebensmittel- und Kleiderlieferungen oder Informationsweitergabe hätte der bewaffnete Widerstand nicht lange fortgeführt werden können.
Am Ende des Artikels kommt eine Partisanin zu Wort, Francesca Rola, Jahrgang 1915. Zitat: Dann sind wir schließlich wieder auf dem Marktplatz gezogen, um dort alles aufzumischen und die Marktfrauen zum Mitgehen zu bewegen. Wir haben die Schulen schließen lassen, die Geschäfte, alles, denn wir sagten den Leuten, heute ist der Tag, an dem Carrara geräumt werden soll. Wenn ihr nicht gehen wollt, dann müsst ihr mit uns kommen. Und dann sind sie mitgekommen, die meisten zumindestens. Andere haben erst noch überzeugt werden müssen, haben sich uns aber kurze Zeit später angeschlossen. Zitat Ende.
Fünfsprachig ist ein Artikel, in dem es heißt, keine Instrumentalisierung von Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen. Die Debatte über die Situation von Frauen in und aus islamischen Ländern erweckt den Eindruck, als bestehe hierzulande ein Interesse an der Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen. Deren tatsächliche Lage lässt allerdings Zweifel daran aufkommen. Nur selten werden die gesetzlichen Verbesserungen in der Praxis umgesetzt. Stattdessen häufen sich Berichte über rigorose Abschiebepraktiken. Die Tore der Festung Europa werden durch die vermeintlichen Hilfsangebote an gewaltbetroffene Frauen nicht weiter. Im Gegenteil, die quotenträchtige Thematisierung der Unterdrückung der muslimischen Frau wird zur stärkeren Polarisierung gegenüber der anderen Kultur und zur weiteren Abschottung der Grenzen eingesetzt. Neoliberale Globalisierung und religiöse Fundamentalismen gleichen sich darin, dass in all diesen Prozessen die Körper von Frauen als Kampffeld wie auch als Instrument zur ideologischen Eroberung und Kontrolle eingesetzt werden. Zu diesem Artikel, wie gesagt, der ist in 5 Sprachen, auf Türkisch, auf Französisch, auf Englisch und auf Spanisch und Deutsch eben. Thank you.
Ein Sender für alle Fälle. Ein alternatives Frauenradio in Nicaragua versorgt sein Publikum mit Sportsendungen, Sexualaufklärung und Umweltberichten und nennt regelmäßig die Namen von Vergewaltigern und Schlägern.
Seit 4 Jahren ist die Stimme der Frau in der nicaraguanischen Kleinstadt Bocana de Paivas zu hören. Täglich von 5 Uhr morgens bis 17 Uhr ist der alternative Radiosender auf Sendung und tritt für die Rechte der Frauen ein. Dafür haben die Programmmacherinnen den international bekannten Medienpreis der britischen Stiftung One World Broadcasting erhalten. Jeden Dienstag ist Markttag in Bocana de Paivas. Für Yamilet Chavaria ein wichtiger Arbeitstag, denn dann kommen die Frauen aus den umliegenden Dörfern in die kleine Provinzstadt. Und manche von ihnen steuern schnurstracks auf das kleine Haus zu, in dem die Radiostation Palabra de Mujer, Stimme der Frau, untergebracht ist. Kommentare und Anregungen zum Programm wollen sie loswerden und viele Fragen nach der schwatzhaften Hexe.
Die schwatzhafte Hexe ist die beliebteste Sendung der kleinen Station. Jeden Morgen um 5 läuft die einstündige Sendung von Chavaria. Die 33-jährige Moderatorin berichtet über alles, was ihr in den letzten Tagen aus den Dörfern und der kleinen Provinzstadt zu Ohren gekommen ist. Und die Mutter zweier Kinder ist äußerst resolut und berichtet, in welchen Häusern Frauen und Kinder geschlagen und missbraucht werden. Genauso genannt wie die Namen des beschuldigten Mannes.
Natürlich hat der Sender noch weitere Sendungen und wie das einzuschätzen ist und worum es in dem Radio noch weitergeht, das erfahrt ihr eben in der aktuellen Krampfader auf Seite 30.
Als nächstes möchten wir euch Auszüge vorlesen aus einem Artikel zur Reform des Kindschaftsrechts.
Die heiß diskutierte Reform des Kindschaftsrechts liegt nun bald 8 Jahre zurück. 8 Jahre, in denen eine Rechtsprechung sich verfestigt hat, die traditionelle patriarchale Stereotypen bedient und somit Macht- und Gewaltverhältnisse stabilisiert. Zur sogenannten gesellschaftlichen Wahrheit wird erklärt, dass jedes Mädchen und jeder Junge nicht nur ein Recht auf einen Vater haben, sondern auch eine Pflicht.
Trotz einer Realität, in der alleinerziehende Frauen nicht die Ausnahme darstellen, sondern es Alltag von vielen Mädchen und Jungen ist, wird ein Bild von einem Vater konstruiert, der nicht mehr ersetzbar zu sein scheint und von unschätzbarer Wichtigkeit für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung ist. Brisant wird dieses Bild, wo es um Gewalt von Männern gegen Frauen, Mädchen und Jungen geht. Denn hier muss man klar die Grenze gezogen werden. Gewalt wird von Männern nicht ausgeübt, weil sie ein, wie auch immer gestaltetes Defizit haben, sondern weil sie sich ihre Macht sichern und durchsetzen wollen. Die Frauenbewegung hat genau dies aufgedeckt und Frauen haben vielerorts Entscheidungen für ein Leben ohne die Gewalt des Mannes getroffen. Dabei haben wir immer wieder in der Arbeit mit den Mädchen und Jungen im Frauenhaus die Erfahrung gemacht, dass manche Kinder ihre Väter vermissen und den Kontakt haben wollen und dies auch tun. Aber es gibt auch Kinder, die sich keinen Kontakt mit dem Vater vorstellen können und die froh über den Abstand und die Sicherheit vor seiner Gewalttätigkeit sind.
Die Reform des Kindschaftsrechts und deren Umsetzung ist mit ein Ergebnis einer stark organisierten Väterbewegung, die sich zutiefst ins Unrecht gesetzt fühlt und den Feministinnen ihren Kampf angesagt hat. Ein Beispiel dafür ist die Väterdemo, die im Juni in Berlin stattgefunden hat. Forderungen nach Kinderrechten klingen zwar harmlos, die Statements in der Abschlusskundgebung haben eine deutlichere Sprache gesprochen. Da wurde das natürliche Biotop der Familie und somit das Primat der leiblichen Eltern beschworen. Deutsche Väter seien die am schlimmsten diskriminierte und benachteiligte Gruppe der Welt, hieß es dort. Auf Transparenten wurde geklagt, Kindesentzug ist Folter. Herrschafts- und Gewaltverhältnisse werden so völlig verdreht und ignoriert. Gegen diese frauen- und kinderfeindliche Aktion fand eine Gegendemonstration statt, die zum Beispiel Wahlverwandte statt Vati und Mutti oder Pa-Pa-Patriarchat frauenfeindliche Männerbünde zerschlagen forderte. Auseinandersetzungen über die Kinder zu führen, sind ein altes Mittel, um Kontrolle über Frauen zu behalten. Solidarische Unterstützung und ein entschiedenes Auftreten gegen Männergewalt muss eine klare Position gegen gewalttätige Männer und Väter mit einschließen. Unabdingbar ist eine klare Aussetzung des Umgangsrechts, wenn der Vater gewalttätig gegen Frau und Kinder war. Nur so ist gewährleistet, dass die Frau die Kontrolle über die Situation zurückgewinnen kann und die Kinder in Ruhe die erlebte Gewalt verarbeiten können und selbst bestimmen können, wann sie welchen Kontakt haben wollen.
Das waren Lesebeispiele aus der Krampfader, der Frauen-Lesben-Zeitschrift, die inzwischen überregional zu bekommen ist.
Die Frauenzeitschrift Krampfader erscheint inzwischen vierteljährlich und sie kostet 3 €. Die Bestelladresse sagen wir nochmal durch, das ist info@krampfader-kassel.de. Und damit sind wir am Ende der Sendung.
Das nächste Info gibt es am 23.11. um 18.30 Uhr. Wie immer, wenn ihr diese Sendung nochmal hören wollt, habt ihr die Möglichkeit morgen am Donnerstagmorgen um 10.30 Uhr.
Und wir sagen Tschüss.